Guten Morgen. Oh, ein bisschen laut. Geht? Alles gut? Perfekt. Wir hatten gerade gesagt, ne? Edmund fliegt zurück. Da stand auch auf der Folie schön oben drauf, Pray for Edmund und Caleb. Und das wollen wir jetzt auch nochmal ganz kurz machen. Das möchte ich mir nicht nehmen lassen. Gott, ich danke dir für das Projekt, was Edmund und Caleb da jetzt in Ghana gemacht haben. Ich danke dir für all die Zeit und Energie, die sie da rein investiert haben. Und ich danke dir, dass sie keine Angst davor hatten, das Risiko einzugehen, auch krank zu werden da unten, wo man sich tatsächlich schönere Orte auf der Welt aussuchen kann, um krank zu sein. Aber ich danke dir, dass du sie versorgt hast, dass du sie geschützt hast und dass jetzt auch die Zeit ist, dass sie wieder zurückkommen und uns weiter segnen. Und ich bitte dich einfach dafür, dass sie jetzt eine gute Reise haben, dass sie sich von der, was auch immer für Symptome, die jetzt noch haben, nicht unterkriegen lassen, sondern dass sie einen guten Flug haben, einen einfachen Flug haben und gut und gesund und munter hier wieder ankommen. Amen. Titel der Predigt heute, ne, ich hatte schon erfahren, dass viele von euch sich für den Titel der Predigt immer interessieren, ist nichts als die Wahrheit. Und ich habe diese Predigt gestern fertig gemacht gegen frühen Nachmittag. Ich habe einen Fehler gemacht, der mir schon 1 Million Mal passiert ist. Und zwar habe ich gedacht, also meine Frau und ich sind danach noch weggefahren. Ich habe gedacht, ach komm, ich druck das nachher. Und ich habe jetzt 6 Jahre lang studiert und ich habe diesen Fehler schon ungefähr 1000 Mal gemacht. Und als wir dann zurückgekommen sind und ich dann die Papiere drucken wollte, ist natürlich was schiefgegangen. Ne? Ich glaube persönlich auch, dass Drucker die Angst riechen. Und wenn man weiß, es ist wichtig, dann merken die das und dann spinnen die. Deswegen habe ich gemerkt, wir hatten kein Papier mehr. Also falls ihr mal merkt, wenn ich umblätter und hier irgendwelche Statistiken auf der Rückseite sind, das ist, weil meine Frau mir netterweise ihre Lernunterlagen zur Verfügung gestellt hat, damit ich meine Predigt darauf drucken kann. Vor 2 Wochen, als ich das letzte Mal hier oben stand, habe ich gemerkt, wie viele Leute ich hier nicht kenne. Ne? Also es ist wirklich unglaublich, wie viele neue Leute hier da sind. Ich möchte euch auch, wenn ihr das erste Mal hier seid, herzlich willkommen heißen. Und ich habe euch deswegen 1, 2 Sachen über mich erzählt, damit ihr wenigstens mich ein bisschen einordnen könnt. Und das Witzige daran ist, ich kenne euch deswegen jetzt immer noch kein Stück besser als vor 2 Wochen. Also machen wir das jetzt heute ein bisschen umgekehrt. Ihr stellt euch mir vor, aber hypothetisch, also keine Sorge, es muss keiner nach oben kommen. Ich würde euch mal bitten, dass ihr einfach mal ganz kurz überlegt, wenn ihr Notizen macht, dann könnt ihr es auch gerne aufschreiben. Einfach mal 3 Wörter aussuchen, die euch möglichst gut beschreiben. Seid aber bitte ehrlich, ne? Ich will nicht, dass jeder von euch schreibt, groß gebräunt und gut aussehend oder sowas. Ne? Also macht euch einmal ganz kurz Gedanken, überlegt mal ganz kurz, was sind so die 3 Worte, die euch beschreiben würden. Ich finde das grundsätzlich immer ziemlich interessant, wenn man Leute so eine Frage stellt, weil die Bandbreite an Antworten, die man bekommt, eigentlich wirklich, wirklich gigantisch ist. Eine Person beschreibt ihr Äußeres, andere Person sagt irgendwas über Persönlichkeit, keine Ahnung, ich bin freundlich, Einzelgänger, witzig, zurückhaltend, keine Ahnung, irgendwie sowas. Manche beschreiben Lebenssituationen, ich mache das von Beruf, ich bin, keine Ahnung, Vater, ich bin verheiratet, geschieden, reich, arm. Manche Leute ihre Hobbys, Sportler, Sammler, Wanderer, es ist gerade eine gute Zeit, um Dortmund-Fan zu sein. Aber wenn wir mal ganz tief reingehen und ganz tief gucken in uns rein, dann gibt es oft so ein paar Sachen, die nicht ganz so schön klingen. Die, wenn wir ehrlich werden, nicht unbedingt immer nur die Sachen sind, die wir jetzt direkt als allererstes sagen würden, um Leuten uns selbst zu beschreiben. Die Wahrheit ist nämlich auch, dass wir, ob wir es wollen oder nicht, von Leuten immer wieder irgendwelche Namen oder Titel oder irgendwie sowas bekommen, dass wir mit irgendwelchen Worten bezeichnet werden und diese Namen, Bezeichnungen benutzt werden, um uns zu beschreiben. Da können wir gar nichts gegen machen. Das ist absolut automatisch, haben wir keinen Einfluss drauf. Und diese Attribute, die wir haben, die können uns Wert vermitteln, die können aber auch Wert wegnehmen. Und das vollkommen unabhängig davon, ob sie wahr sind oder nicht. Einfach nur, weil sie uns gegeben wurden. Ich habe mal von einer Studie gelesen, fand ich unheimlich interessant, wo in einer Klasse einem Lehrer gesagt wurde, der die neue Klasse übernommen hat, dass ein Kind, es hat überhaupt nicht gestimmt, aber es wurde probiert, dass ein Kind langsam ist, langsamer als die anderen. Ein anderes Kind in der gleichen Klasse wurde als schnell bezeichnet. Das wurde einfach zufällig ausgewählt. Man hat sich nicht nach den Noten entschieden, einfach nur diesen Titel da an so ein Kind rangeheftet. Und man hat gemerkt, dass die Leistung des Kindes, das als langsam bezeichnet wurde, massiv abgefallen sind. Obwohl das Kind das nicht wusste, dass es als langsam ausgewählt wurde. Das Gleiche gilt für das Kind, das als schnell bezeichnet wurde, beziehungsweise das Umgekehrte, nicht das Gleiche, dass das Kind, das als schnell bezeichnet wurde, besser war in der Schule. Das heißt, irgendwie, diese Namen, die wir bekommen, die haben einen Einfluss auf uns. Egal, ob wir das ganz bewusst wissen oder ob es uns irgendwie unterbewusst so ein bisschen klar gemacht wird. Sowohl der Lehrer als auch die Mitschüler haben das Kind nach einer gewissen Zeit anders behandelt. Diese Namen haben Einfluss über uns, egal ob sie wahr sind oder nicht. Und das Schlimme daran ist, wir können uns das nicht aussuchen, welche Namen wir haben. Ich habe jetzt letztens im Fitnessstudio gemerkt, dass ein paar Leute mir einen neuen Namen gegeben haben. Die haben mich jetzt Knasti getauft, weil ich scheinbar so ein paar andere Übungen mache, die man immer so aus so Knastfilmen kennt. Ist auch nicht der schönste Name, den man hat, aber versucht mal so einen Spitznamen dann wieder loszuwerden. Ne? Also man hat keinen Einfluss darauf, das kommt und dann ist es da. Ich möchte jetzt mit euch mir einmal kurz so einen Abschnitt aus der Geschichte von Jakob aus dem Alten Testament angucken. Ein wenig darüber sprechen heißt, ich fasse euch so ein bisschen die Vorgeschichte zusammen und lese dann gleich eine Stelle nochmal mit euch, weil die Geschichte von Jakob sehr lang ist. Ne? Also damals, als wir 1. Mose hier besprochen haben, als Edmund darüber gepredigt hat, haben wir monatelang nur über Jakob gesprochen. Also wenn euch das interessiert, da gibt es bestimmt locker 16 Stunden Material darüber, Predigten über Jakob. Jakob war der Sohn von Isaak und Rebekka, war der jüngere Zwilling von Esau. Das ist deswegen wichtig, weil der erstgeborene Sohn sowas wie der Nachfolger des Vaters war. Also der Nachfolger, wenn es so um das Oberhaupt der Familie ging. Ich will euch die ganzen Details da ersparen. Das ist jetzt alles nicht so relevant für das, worüber ich heute reden will. Aber Jakob selbst, der war darüber nicht glücklich. Und er hat sich ein paar Täuschungen und Tricks einfallen lassen, um sich selbst höher zu stellen, als er eigentlich war. Der Name Jakob bedeutet übrigens Betrüger. Also ist auch nicht der schönste Name, den man tragen kann. Konnte sich aber nicht aussuchen. Er hat seinem Bruder Esau das Erstgeburtenrecht gestohlen, indem er ihn ausgetrickst hat und sich sogar, als sein Vater Isaak auf dem Sterbebett lag, als sein Bruder ausgegeben und damit seinen Vater getäuscht, um den Segen von seinem Vater zu bekommen. Er hat also echt vor nichts Halt gemacht. Als Esau das herausgefunden hat, was Jakob gemacht hat, wollte er Jakob umbringen, der sich daraufhin für ein paar Jahrzehnte aus dem Staub gemacht hat. Und jetzt machen wir einen kurzen Zeitsprung zu dem Punkt, kurz bevor sich Jakob mit seinem Bruder versöhnen wollte. Da ist nämlich etwas Kurioses passiert und das steht in 1. Mose 32, in den Versen 25 bis 31. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Spoiler-Alarm, der Mann, das war Gott. Ne, erfährt man später. Dann macht die Geschichte ein bisschen mehr Sinn, wenn man es vorher weiß. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortet, Jakob. Da sprach er, denn dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und den Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Pniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Was ist hier in diesem Abschnitt passiert? Jakob hat mit Gott gerungen. Und er wollte Gott nicht loslassen, bis Gott ihn gesegnet hat. Und in Vers 29 beginnt ein Wendepunkt in Jakobs Leben. Er hat den Namen Jakob verloren und hat einen neuen Namen bekommen. Er war ab jetzt nicht mehr Jakob der Betrüger, sondern Israel der Kämpfer für Gott. Denn du hast mit Gott und Menschen gerungen und hast überwältigt. Außerdem hat Gott Jakob die Hüfte gebrochen, so wie er es bei mir gemacht hat. Also sind Jakob und ich sowas wie Bros. Also. Der Name Jakob hat sein ganzes Leben, den er sein ganzes Leben getragen hat, Betrüger, der sein ganzes Leben irgendwie auch in gewisser Weise bestimmt hat, der auch wirklich zu ihm gepasst hat, der war jetzt Vergangenheit. Jakob war jetzt jemand anders. Und das ist doch eigentlich genau das Gleiche, was wir auch erleben, dass uns irgendein Name, irgendeine Bezeichnung, irgendein Titel gegeben wird und wir den so sehr verinnerlichen, bis wir langsam aber sicher wirklich so werden. Ich meine, ich würde mir wünschen, dass wir alle nur positive Bezeichnungen tragen, dass wir alle nur positive Titel tragen, dass dass uns gesagt wird, wir sind motivierte Arbeiter, wir sind gute Menschen, wir sind liebende Eltern und so weiter und so weiter. Die Realität ist aber, dass nahezu alle von uns, wenn nicht alle von uns, Titel tragen, die eben nicht positiv sind, die eben nicht nur positiv sind. Und diese Bezeichnungen sind ja eigentlich Namen, die unsere Vergangenheit beschreiben. Denn wir haben die ja irgendwie zu einem Zeitpunkt in unserem Leben bekommen, als sie uns ja in gewisser Weise vielleicht beschrieben haben. Vielleicht auch nicht, vielleicht stimmt es nicht, aber vielleicht auch wirklich beschrieben haben. Aber je mehr wir auf diesen Namen beharren und je mehr wir uns über diese Namen Gedanken machen, je mehr die in unserem Kopf sind, desto weniger beschreiben diese Gedanken unsere Vergangenheit und desto mehr bestimmen sie unsere Zukunft. Vielleicht ist euer Titel der, den man einfach nicht lieben kann. Weil die Familiensituation, in der man aufgewachsen ist, furchtbar war, weil man nie irgendwie Liebe erfahren hat und man das langsam aber sicher glaubt, ja, ich kann einfach nicht geliebt werden. Vielleicht ist euer Titel der, der nichts hinbekommt. Weil man alles, was man versucht, irgendwie nicht klappt. Ausbildung klappt nicht, Job kann ich nicht behalten, Beziehung funktioniert nicht. Vielleicht stimmt das auch nicht. Vielleicht sind es auch nur Titel, die man euch gegeben hat, die eigentlich gar nicht der Wahrheit entsprechen. Aber die hängen doch irgendwie im Kopf drin. Vielleicht ist einfach das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Ich möchte guter Ehemann oder Vater oder was auch immer sein, aber ich weiß einfach nicht, ob ich das Zeug dazu habe. Ich weiß einfach nicht, ob ich gut genug bin. Vielleicht tragt ihr die Bezeichnung, jemand zu sein, der schnell wütend wird oder jemand, den man besser nicht um Hilfe bittet, wenn man was braucht. Ich weiß nicht, was das für Bezeichnungen sind, die ihr tragt. Aber ich weiß, dass je länger man sie trägt, desto weniger beschreiben sie unsere Vergangenheit und desto mehr bestimmen sie unsere Zukunft. Das ist ja auch oft das, was so Kriminelle sagen, wenn die aus dem Gefängnis kommen oder wenn man Interviews mit denen macht, dass sie sagen, wenn ich aus dem Knast komme, dann mache ich so weiter. Ich kann nichts anderes. Ich bin halt einfach ein Dieb. Das ist ganz oft das, was die sagen, aus ihrer tiefsten Inneren, weil die wirklich der Überzeugung sind, dass sie nichts Besseres sein können. Weil irgendjemand mal gesagt hat, aus dir wird eh nichts. Und dann ist diese Schleife im Kopf durchgelaufen, mehr und mehr und mehr, bis sie es wirklich selbst geglaubt haben. Anderes Beispiel. Ich habe mal in einer SMD hier in Düsseldorf ein Mädchen kennengelernt. Also es war kein Mädchen mehr, die war dann Ende 20. Aber die hat gesagt, als sie ein Teenie war, hat ihr mal irgendjemand von ihren Mitschülern so vollkommen aus dem Blauen heraus, ohne irgendwie was Böses zu meinen, gesagt, als sie gelacht hat, du hast aber ein komisches Lächeln. Und das ist ihr so im Kopf hängen geblieben, dass sie noch 15 Jahre später, immer wenn sie gelacht hat, mit Gewalt die Lippen aufeinander gepresst hat, damit keiner sieht, dass sie ein komisches Lächeln hat. Egal, ob es gestimmt hat oder nicht. Aber das ist so hängen geblieben. Und genau dieses Prinzip von Lügen, die wir über uns selber glauben, ist eine mächtige, mächtige Waffe des Teufels, um uns stillzulegen. Das ist genau das, was wir gerade besprochen haben, ne, was gerade Anne gesagt hat, mit dass Edmund und Caleb so viel Anfechtung vom Feind bekommen haben. Dafür, dass sie irgendetwas Gutes tun, dass sie Gott dienen, das findet der Teufel überhaupt nicht gut. Und deswegen kämpft er dagegen an. Und das macht er mit diesen Sachen auch. Er betreibt sozusagen Prävention. Er will uns im Vorhinein schon stilllegen, damit wir überhaupt nicht auf die Idee kommen, irgendwie was Großes zu machen. Wir denken, ach, das schaffe ich eh nicht. Das kann ich nicht. Ach, ich bin dafür nicht gut genug. Und diese Taktik ist deswegen so effektiv, weil sie oft nur einen Schubs in die falsche Richtung braucht und den Rest übernehmen wir. Denn was passiert eigentlich in unserem Gehirn, wenn uns gesagt wird, du bist so und so oder du kannst das nicht oder was auch immer? Ihr müsst euch das im Prinzip so vorstellen, wenn ihr eine Wiese habt und ein Gedanke kommt das erste Mal, dann ist das so, wie wenn ihr über diese Wiese lauft und auf der Wiese ist kein Weg. Ihr lauft einfach über diese Wiese, wo noch keiner vorher drüber gelaufen ist, weil dieser Gedanke das erste Mal in eurem Kopf ist. Dieser Gedanke ist langsam, ihr kennt den Gedanken nicht. Das ist wie wenn man das erste Mal über eine Wiese läuft, wenn man guckt, ne, dass man nicht irgendwie auf Hundehaufen tritt oder was auch immer. Und das Problem beginnt dann, wenn wir anfangen, diesen Gedanken öfter zu denken. Und wenn wir den Gedanken öfter denken, ist es so, wie wenn wir über diese gleiche Stelle der Wiese immer öfter laufen. Und was passiert, wenn ich über eine Wiese immer öfter laufe? Das Gras weicht zurück, die Erde wird festgetreten und irgendwann ist da ein Weg. Genauso ist das in unserem Kopf. Je öfter ich einen Gedanken denke, desto einfacher wird es, diesen Gedanken wiederzudenken. Das ist ja genau das Prinzip vom Lernen. Je öfter ich etwas mir durchlese, desto besser kann ich es. Je öfter ich mir sage, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, desto einfacher wird es für mein Gehirn, diesen Gedanken wiederzudenken. Und desto normaler wird dieser Gedanke für mein Gehirn. Wenn ich das irgendwann ein paar Mal gesagt habe, ein paar Mal diese Schleife habe durchlaufen lassen, dann fange ich an, mir selbst zu glauben, dass es so ist. Dann fange ich an, mir zu glauben, dass mein Lächeln wirklich komisch ist. Dann fange ich an zu denken, hey, ich kann das ja wirklich nicht. Obwohl es überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Es ist so ein Schneeballeffekt. Es muss nur einmal dieser Gedanke kommen, und wenn wir nicht aufpassen, dann wird das ein Standardgedanke. Und das Erste, woran wir morgens denken, wenn wir aufwachen, ist, boah, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, bin nicht gut genug. Das heißt, wenn ich oft negativ über mich denke, trainiere ich mein Gehirn darauf, mehr und mehr negativ über mich zu denken. Wenn ich oft denke, ich bin nicht gut genug, ich bin hässlich, niemand mag mich, ich kann das nicht, dann werde ich es mir irgendwann selber glauben. Und wir alle haben solche Lügen in unserem Kopf, die uns daran hindern, das zu tun, was Gott eigentlich in unserem Leben erreichen will. Genauso war das doch in dieser Geschichte von Jakob. Er war immer bekannt als der Betrüger. Ich weiß nicht, ob das eine self-fulfilling prophecy war oder ich weiß nicht, ob das irgendwie, keine Ahnung, wie jetzt die Zusammenhänge waren. Ich weiß nur, er hatte den Namen und er hat genau das gemacht. Bestimmt war er selbst auch nicht immer stolz darauf, dass er so drauf war, dass er seinen im Sterben liegenden Vater getäuscht hat. Viel schlimmer als das wird es ja auch nicht mehr. Aber es war halt die Person, die er war, weil er es halt irgendwann selbst geglaubt hat. Bis Gott die Bühne betreten hat und gesagt hat, nicht mehr. Und ihm einen neuen Namen und eine neue Identität gegeben hat. Das war der Knackpunkt und der Wendepunkt in seinem Leben, wo Gott gesagt hat, nicht mehr Jakob. Das bist du nicht mehr. Ab jetzt heißt du anders, heißt du Israel. Ich will mit euch eben hier 2. Korinther, Kapitel 5 lesen, ein Vers. Ein Vers, den ich unheimlich, unheimlich schön finde, das ist Vers 17, 2. Korinther 5, 17. Da hat Paulus geschrieben, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Und das müssen wir wissen, dass wir diese Chance haben, aus dieser Beschreibung unserer Vergangenheit, die mehr und mehr unsere Zukunft kontrolliert, rauszukommen, indem wir wissen, das Alte ist alles vergangen. Es ist alles vergangen. Das heißt natürlich nicht, dass alle unsere Probleme in dem Moment, wo wir uns bekehren, vergessen sind und dass nicht irgendwelche Überbleibsel im Kopf bleiben. Aber das heißt, dass Gott uns das Werkzeug dafür gibt, das loszuwerden. Und vor allen Dingen die Schuld und die Scham wegnimmt, sodass wir nicht mehr denken, ja, das bin ich wirklich, sondern denken, das war ich damals. Ich habe mal jemanden kennengelernt auf einer Konferenz, der während seiner Studienzeit ziemlich umtriebig war, viel Party gemacht hat, viel Mist gebaut hat. Und der hat sich selbst bekehrt und ist Pastor geworden. Und er hat erzählt von einem Mal, wo ihn jemand aus der Uni wiedererkannt hat und gesagt hat, als er auf der Bühne stand und gepredigt hat, ne, und gesagt hat, sag mal, warst du nicht der, der damals immer das und das gemacht hat? Und er hat gesagt, nö. Aber du bist doch hier so und so, du heißt doch so und so. Ja, das stimmt. Aber dann bist du doch der mit mir da an der Uni war. Nö, bin ich nicht. Weil er gesagt hat, nein, das war jemand anders. Ich bin das nicht mehr. Ich bin nicht mehr der, der die Schuld und die Probleme von damals mit nach heute trägt. Weil jetzt bin ich eine andere Person. Ich bin eine neue Schöpfung. Fand ich unheimlich beeindruckend, wie er das gesagt hat. Was ich euch hier heute erzähle, ist kein unlösbares Problem, Leute. Das ist nichts, wo ich sage, ja, das ist jetzt so und jetzt müssen wir uns alle selbst bemitleiden und einfach, keine Ahnung, hoffen, bis es dunkel wird und uns in der Ecke verziehen. Darum geht es nicht. Das ist nicht das, was ich euch heute sagen will. Was ich heute sagen will, es gibt eine Lösung dafür. Und Gott hat die Lösung präsentiert. Ich will noch kurz einen Vers, Philipper 4, Vers 8 mit euch lesen. Ein Vers, der uns sagt, wie wir hier rauskommen, wie wir aus dieser Negativschleife rauskommen, wo wir die Lügen über uns selber glauben und immer wieder wiederholen. Da steht im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder irgendetwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Das darauf bedacht sein bedeutet wörtlich etwas in den Verstand einordnen, glauben, bedenken, hochachten. Diese Sachen sind die Sachen, über die wir nachdenken sollen. Alles, was gut, was rein, was ehrbar, was gerecht, was liebenswert ist, was wohllautend ist, darüber sollen wir nachdenken. Wir sollen nachdenken, was Gutes gibt hier in unserem Leben. Wir sollen darüber nachdenken, was Gott in unserem Leben gemacht hat und nicht das, was uns irgendwelche Leute gesagt haben. Und diese Sachen sollen wir hochhalten. Wir sollen sie in unseren Verstand einordnen. Und da können wir uns nämlich dieses Prinzip unseres Gehirns zunutze machen. Denn in dem Moment, wo ich sage, hey, ich denke jetzt nicht mehr darüber nach, was eine Lüge über mich ist. Oder ich denke nicht darüber nach, dass Leute denken, ich kriege das nicht hin. Sondern ich sage, Gott hat mir gesagt, ich bin bei dir und ich helfe dir. Und ich gebe dir meine Kraft und ich werde dich unterstützen. Das ist das, worüber wir nachdenken sollen. Und das ist einer der Gründe, warum viele Leute es so predigen, dass man das allererste, was man morgens machen soll, in die Bibel gucken soll. Nicht, weil man direkt den Tag mit Studium beginnen soll und sich keine Zeit gönnen soll, um ein bisschen wach zu werden, sondern weil man das Gehirn mit Wahrheit füllen soll. Mit Wahrheit, die einem Kraft gibt über den Tag und einem zeigt, hey, ich bin nicht so, wie die Leute mich sehen. Ich bin nicht so, wie der denkt. Ich bin eine neue Schöpfung durch Gott, mit Gottes Kraft. Gott will, dass wir uns mit den Dingen beschäftigen und mit den Gedanken füllen, die wahrhaftig, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllautend sind. Was bedeutet das jetzt praktisch? Gott gibt uns eine neue Identität. Und da fängt schon an. Als ich mich damals bekehrt habe, hat meine Schwester, ich meine, viele von euch kennen die Geschichte, dass ich früher bei den Linksradikalen war und so weiter und so weiter. Und da hatte meine Schwester damals, als ich mich habe taufen lassen, gesagt, ach, das ist nur eine Phase, das ist nur das, wie du jetzt damit umgehst, dass du hier irgendwie diesen Mist gebaut hast. Und ich kann euch versichern, nichts auf dieser Welt passiert, ohne dass nicht eine Kraft etwas anstößt. Menschen ändern sich nicht, einfach nur, weil sie sagen, ach ja, jetzt mache ich einfach mal was anderes. So funktioniert die Physik nicht, so funktioniert die Welt nicht. Gott gibt uns eine neue Identität. Das heißt, Gott gibt den ersten Stoß in die richtige Richtung. Und sorry, wenn ich jetzt so physikalisch werde, ne? Aber ihr kennt es, Gesetze der Bewegung von Newton, ne? Etwas, ein Objekt, das in Bewegung ist, versucht in Bewegung zu bleiben. Das ist ein ganz, ganz grundlegendes Gesetz der Physik. Und wenn Gott uns den ersten Stoß gibt, dann sind wir in Bewegung. Und dann können wir diesen Schwung nutzen, um in die richtige Richtung zu gehen und uns nicht mehr so schnell ablenken zu lassen. Ich will euch eine Sache von mir teilen, weil ich bin selbst nicht komplett frei davon. In meinem Inneren bin ich selbst komplett, vollkommen davon überzeugt, dass ich irgendwann mal ein ganz, ganz furchtbarer Vater werde. Ich hatte selbst eine schwierige Beziehung zu meinem Vater. Bisschen zu meiner Geschichte. Also meine Familie kam aus einem russischen Dorf in Kasachstan. Ich bin da selbst auch noch geboren. Hier nach Deutschland. Ohne dass meine Eltern auch nur ein Wort Deutsch konnten. Mein Vater hat hier dann als Bauarbeiter gearbeitet, bis er vor kurzem aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste. Und obwohl er sich immer sehr gut darum gekümmert hat, dass die Familie versorgt war und sich wirklich, wirklich, wirklich kaputt gearbeitet hat, damit wir, um seinem Geld, was er verdient hat, sicherzustellen, dass wir alles Nötige haben, hatte ich irgendwie nie so eine richtige Beziehung zu ihm. Ich wusste immer, dass er alles tun wird, damit ich versorgt bin, dass ich keinen Mangel leiden musste, das wusste ich. Aber mich mit ihm unterhalten, das ist schwierig. Grundsätzlich, mein Vater und ich können uns eigentlich nur über folgende Themen unterhalten. Autos? Ja, das war's. So, ne? Also eigentlich kommt er nicht mehr. Ne? Mit ihm telefonieren ist super schwierig. Ne? Das ist wirklich, das handelt sich um Sekunden, unsere Gespräche. Ich weiß also eigentlich irgendwie nicht, wie man Vater ist. Ich habe zwar gesehen, was es heißt, sich aufzuopfern für die Familie und seiner Familie zu dienen, aber wie man eine Beziehung zu einem Kind aufbaut, habe ich keine Ahnung von. Und was passiert in meinem Kopf, wenn mir der Teufel diese Sachen sagt? Ich denke, oh Gott, das stimmt. Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Und was, wenn es wirklich passiert? Und dann kriege ich das überhaupt nicht hin. Und keine Ahnung, dann muss ich noch viel arbeiten und wie soll ich das alles managen und bla bla bla. Und diese Schleife läuft in meinem Kopf. Und irgendwann fange ich an, mir das selber zu glauben. Was sagt Gott? Du bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. In dem Moment, wo ich sowas glaube, nehme ich meinen Blick von den Gaben, die Gott mir gegeben hat, und gucke nur auf mich selbst und meine eigene Kraft. Und aus meiner eigenen Kraft werde ich das bestimmt nicht hinbekommen. Weil ich nicht weiß, wie das geht, keine Erfahrung mit. Ich fange praktisch bei Null an. Aber ich weiß, dass wenn Gott mir sagt, ich bin dabei und ich helfe dir, und wir machen das zusammen, und du musst das gar nicht alleine machen. Und wenn du nicht weißt, wie ein guter Vater ist, oder wie eine enge Beziehung zu einem Vater ist, dann guck auf deine Beziehung zu mir. Und ich zeig dir, wie ein guter Vater ist. Und wenn ich das in meinem Kopf durchspiele, dann denke ich mir, hoffentlich dauert das nicht mehr so lang, bis er ein Kind bekommt. Weil dann habe ich richtig Bock darauf. Dann denke ich mir, das wird richtig cool. Wenn Gott dabei ist, dann wird das richtig, richtig gut. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, da ist das Gleiche passiert. Ich habe da gesessen und ich habe gedacht, als ich die Hälfte geschrieben habe, boah, das will doch keiner hören. Habe die Hälfte gestrichen, wieder was anderes geschrieben und habe gedacht, was denkst du eigentlich, wer du bist? Ne? Du bist hier jetzt deine zarten 26 Jahre alt, stehst jetzt hier vorne vor Leuten, die schon seit 26 Jahren und mehr mit Gott wandeln und du sollst denen jetzt hier irgendwas erzählen. Und das ist genau das Gleiche passiert. Der Teufel hat eine Sache gesagt. Und was hat mein Kopf gemacht? Gott, das stimmt. Wieso denke ich das überhaupt? Wieso habe ich mich überhaupt dafür gemeldet? Wieso denkt Edmund, dass ich das könnte? Ne? Und dann hat Gott gesagt, nein, so fangen wir gar nicht erst an. Nicht Edmund hat dich hier hingestellt, nicht du hast dich hingestellt, ich habe dich hingestellt. Und deswegen werde ich dich ausstatten. Und deswegen ist das passiert. Ne? Ich habe die Hälfte gestrichen und dann wieder die Hälfte gestrichen, bis ich irgendwann das gemacht habe, was Gott gesagt hat. Und das geschrieben habe, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, was ich mit euch teilen soll. Wir sollen auf alles sehen, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was wohllautend ist. Auf alles, was irgendeine Tugend oder irgendwas lobenswert ist. Darauf sollen wir sehen. Und wir müssen unser Gehirn einfach auch mal darauf trainieren, dass wir die Sachen durchspielen, die guten Sachen und nicht nur die bösen Sachen. Um unser Denken zu verändern, müssen wir, wenn diese Gedanken kommen, sie in eine andere Richtung lenken und merken, wenn irgendeine Lüge vom Teufel kommt über uns oder irgendjemand etwas über uns sagt und wir das immer wieder durchspielen, sagen wir, nein, dieser Gedanke ist nicht von Gott. Und wenn ich den Gedanken jetzt am Anfang nehme und den sofort wegschmeiße, dann entsteht auf dieser Wiese kein Weg. Dann wird mein Gehirn nicht lernen, diesen Gedanken immer wieder zu denken, sondern ich sage, nein, das glaube ich nicht. Und stattdessen nehme ich mir Gedanken, die von Gott sind und lenke meinen Kopf in die Richtung. Am Anfang ist es eine bewusste Entscheidung. je älter und je länger ich diesen Gedanken habe, diesen bösen Gedanken, diese Lüge, desto schwieriger ist es am Anfang. Das heißt, wenn ihr das versucht und ihr merkt am Anfang, das geht nicht, das ist anstrengend, ich kann das nicht, dann ist das schon die nächste Lüge. Ne? Dann müsst ihr das als erstes mal rausschmeißen. Und mit der Zeit wird das gelingen, weil Gott euch dabei hilft. Den vorletzten Vers, den ich für euch habe, ist aus Römer 12, der Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, wörtlich eures Denkens, eures Wollens, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wenn wir wissen, was Gottes Wille ist und das mit unserem neuen Verstand prüfen, dann wird Gott uns die Sicherheit geben, in den Momenten durchzuhalten. Als ich mich bekehrt habe, hat Gott mir aufs Herz gelegt, hey, du musst Medizin studieren. Ich wollte vorher eigentlich immer Mathe studieren und in irgendeiner Versicherung oder in einem Casino arbeiten und Geld scheffeln. Als ich mich bekehrt habe, habe ich gedacht, nee, ich mache lieber irgendetwas, was so ein bisschen den Leuten was zurückgibt, was so ein bisschen meine Gaben nutzt. Und das Witzige an der Kultur meiner Eltern ist ja, also wie gesagt, wir kamen aus Kasachstan, aus dem Dorf, meine Eltern waren Bauern, für die waren Ärzte absolute Götter. Definitiv. Ne? Wenn ich damals zum Kinderarzt gebracht wurde, wenn meine Mutter mich dahin gebracht hat, war das immer so, dass ich schon total aufgeregt im Wartezimmer war. Dann, als sie reingekommen ist, hat sie mich auf das Liege gesetzt und gewartet auf die erste Anweisung vom Arzt. Und als dann die Ärztin reingekommen ist und gesagt hat, ja, dann können Sie schon mal den Body ausziehen oder den Pulli ausziehen. Was hat meine Mutter gemacht? Die hat den Pulli genommen und zack, weggezogen und direkt auf die nächste Anweisung gewartet. So, ne? So, was der Arzt sagt, das muss innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde gemacht werden. Weil Ärzte sind das Oberste, was sie sich vorstellen konnte. Als ich ihr gesagt habe, dass ich Medizin studieren will, der erste Moment war natürlich, oh cool, und mein Sohn wird vielleicht Arzt. Und der zweite Moment war, bist du dir sicher, dass du das schaffst? Ich hatte zwei Möglichkeiten, in dem Moment zu gehen. Zu sagen, oh Gott, was, wenn sie recht hat? Weil ich meine, diese Einstellung auf Ärzte hat sich ja auf mich vererbt. Ne? Das war ja jetzt nicht so, als wenn ich da komplett immun ging. Weil ich habe selber, als ich mit den ersten Ärzten gearbeitet habe, musste ich aufpassen, dass ich nicht, keine Ahnung, hier irgendwie irgendwas Doofes sage, weil ich unheimlich nervös war. Und ich hätte den Weg gehen können und sagen können, boah, was, wenn sie recht hat? Was, wenn ich das wirklich nicht hinkriege? Und ich, selbst wenn ich einen Studienplatz bekomme, dann breche ich nachher nach 2 Jahren ab und dann sieht jeder, dass ich versagt habe. Und so weiter und so weiter. Ich hätte diesen Gedankenweg gehen können. Aber stattdessen habe ich auf das gehört, was Gott mir gesagt hat. Und er hat gesagt, ich will, dass du das machst. Und du wirst das nicht alleine machen, weil ich bin bei dir. Eine letzte Geschichte will ich noch mit euch teilen. Nicht von mir, aber eine unheimlich, unheimlich kraftvolle Story. Die hat ein Pastor von einer Gemeinde in den USA erzählt. Und zwar hatten die so ein Spielchen mit ein paar Kollegen gehabt und ein Kollege wollte ihn eines Morgens erschrecken, hat sich im Schrank versteckt, im Büro von diesem Pastor. Und der ist dann da reingekommen, hat dann gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, hat in den Schrank reingeguckt und gesehen, dass sich da halt der Kollege versteckt. Und was er gemacht hat, ist direkt erst die Tür zu knallen und dann wollte er einen Stuhl unter die Tür stellen, damit dieser Kollege den ganzen Tag im Schrank bleibt und da nicht mehr rauskommt. Er hat dann aber gemerkt, dass der Stuhl da nicht unter die Klinke passt und hat diese Tür nicht zugekriegt und hat dem Kollegen dann im Schrank einfach gesagt, da steht jetzt ein Stuhl vor der Tür und du wirst jetzt den ganzen Tag da drin bleiben, obwohl er gar nichts vorstand. Er hat sich also hingesetzt an die Arbeit und hat die ganze Zeit nur gehört, oh nein, bitte lass mich raus und ich mach das nicht und so weiter. Keine Chance, er hat ihn da drin gelassen. Und dann kam halt ein junges Pärchen, die heiraten wollten, zu einem, zu so einem vorehelichen Gespräch, wie auch immer. Und er saß dann da mit denen und hat dann gehört, wie sich so langsam irgendwelche Geräusche über ihm herkamen. Und da hat sich irgendwas bewegt in diesem Zwischendach, so wie wir hier so ein Zwischendach haben. Und hat dann gesehen, dass sich eins von diesen Dingern, von diesen Dachteilen, wegbewegt hat und hat dann die Augen von seinem Kollegen gesehen, der versucht da über ihm irgendwie rauszuklettern. Der hat dann irgendwie eine Leiter im Schrank gebaut und ist dann in die Zwischendecke und wie auch immer. Und Dann hat er ihm gesagt, wenn du jetzt zurückkletterst, dann lasse ich dich nachher da raus. Hat er dann netterweise auch gemacht. Aber warum erzähle ich euch diese Geschichte? Manche von uns sind in Gefängnissen eingesperrt. Und das Einzige, was zwischen uns und der Freiheit steht, ist eine Lüge. Dieser Typ hätte in jedem Moment einfach die Schranktür aufmachen können und rausgehen können. Hat er aber nicht gemacht, weil er der Lüge geglaubt hat. Und genauso machen wir das auch. Wir öffnen manche Türen, die Gott uns gibt, gar nicht wegen einer Lüge. Einen letzten Vers habe ich noch für euch. Johannes 8, Verse 31 und 32. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das Worship-Team darf jetzt schon mal gerne hochkommen. Wir sind heute ein bisschen früher fertig. Letztes Mal habe ich ein bisschen überzogen, das musste ich ja jetzt wieder gut machen. Es gibt etliche Beispiele von Menschen in der Bibel und in der Gegenwart, allein schon hier in dem Raum, die genau das erlebt haben, was Jakob erlebt hat. Die durch irgendeine Bezeichnung, irgendeinen Namen, den sie bekommen haben, in eine gewisse Richtung gelenkt wurden und ihr ganzes Leben lang in diese Richtung gelaufen sind, weil sie das geglaubt haben. Aber die Geschichte von Jakob ist da nicht zu Ende gewesen. Ab da ging sie eigentlich erst richtig los. Denn ab da hat Gott Jakob erklärt, was sein eigentlicher Sinn ist, was sein eigentliches Ziel ist. Und genauso hat Gott das bei vielen von uns gemacht. Wenn das bei Jakob funktioniert hat, wenn das bei Petrus funktioniert hat, wenn das bei Paulus funktioniert hat, wenn das bei mir funktioniert hat, wenn das bei so vielen anderen Menschen funktioniert hat, dann klappt das auch bei euch. Und selbst wenn ihr an einem Punkt seid, wo ihr sagt, hey, ich hatte schon eine zweite Chance und das habe ich auch nicht hingekriegt, dann kann ich euch sagen, Gottes Gnade hat keine Grenzen. Es gibt nicht nur die zweite Chance. Es gibt wieder eine und wieder eine und wieder eine und wieder eine. Nichts, was ihr jemals tun könntet, ist so schlimm, dass Gottes Gnade nicht ausreicht, um euch das zu vergeben. Was ich jeden Morgen mache, um die Lügen und die Attacken des Teufels präventiv zu bekämpfen, ist, ich gehe morgens, wenn ich ins Bad gehe, wenn ich mir die Zähne geputzt habe, stelle ich mich vor den Spiegel und ich lasse die Augen auf, mache Augen zu, was auch immer. Und ich sage einfach nur, Gott, heute werde ich dir dienen. Was auch immer passiert, ich will dir treu sein. Zeig mir, was dein Ziel für diesen Tag ist. Gott, ich liebe meine Frau, ich werde mein Leben für sie geben. Ich will zufrieden und glücklich sein, weil du mich zufrieden und glücklich gemacht hast. Hilf mir, meine Mitmenschen zu sehen und hilf mir, diese Hoffnung mit ihnen zu teilen. Ich liebe Menschen und ich will jeden Menschen mit deinen Augen sehen. Ich bin gesegnet, weil der Heilige Geist in mir wohnt. Und so weiter und so weiter. Das dauert ein paar Minuten. Aber diese paar Minuten, die lenken meinen Kopf in die richtige Richtung. Und wenn der Teufel sagt, heute wird richtig schlimm, heute mache ich dir alles kaputt, du wirst zu spät kommen, es wird richtig viel Arbeit sein, du wirst länger bleiben und so weiter, dann weiß ich, heute geht es nicht um mich. Heute geht es um das, was Gott in meinem Leben machen will. Und auf einmal ändert sich meine Perspektive komplett. Und ich weiß, dass Gott bei mir ist. Und das wünsche ich euch, ne? Dass wir das lernen und dass ihr diese schlimmen Gedanken, die Lügen aus eurem Kopf rauskriegt und stattdessen die guten Sachen kursieren lasst. Lasst uns Gott anbeten.